SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Spanien und Marokko nehmen 9 mutmaßliche Gotteskrieger fest. Die Angst vor dem islamischen Staat IS wächst auch in Algerien und Tunesien. Eine 500 Millionen Franken, das soll der Bund vorschießen, um in Genf internationale Gebäude zu sanieren. Schlechte Stimmung, die neuen Krankenkassenprämien sorgen für Ärger zwischen Bund und Kantonen. Um 13 Uhr, nach 15 Jahren Politik im Bundeshaus, ist Schluss. Die Berner BDP-Politikerin Ursula Haller hatte heute ihren letzten Sessionstag und hinterlasse im Parlament eine Lücke.
Eine mit Zivilcourage. Mir gefällt Frau Haller total.
Sie ist eine mutige, eine geradlinige Politikerin.
Eine, die geerdet ist, die Bevölkerung begreift.
Ursula Haller, einst SVP, heute BDP, ist Gast im Tagesgespräch um 1. Studio heute Mittag sind Simon Loy und mit den Nachrichten Nina Gigax.
Konflikte wie jene in Irak und Syrien führen in den Industrienationen zu einer steigenden Zahl von Asylsuchenden. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres ersuchten über 330.000 Menschen um Anerkennung als Flüchtlinge, wie aus einem Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hervorgeht. Das sei etwa ein Viertel mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Weiter heißt es, die Gesamtzahl der Asylsuchenden könnte in diesem Jahr auf 700.000 steigen. Damit würde in den Industrienationen die höchste Flüchtlingszahl seit den 90er Jahren erreicht. Die Sicherheitsbehörden von Spanien und Marokko haben 9 mutmaßliche islamistische Terroristen verhaftet. Die festgenommenen Männer hätten ihre Basis in der spanischen Exklave Melilla sowie in einem marokkanischen Nachbardorf gehabt, teilte das spanische Innenministerium mit. Sie stünden der Terrormiliz Islamischer Staat nahe. Die Gruppe habe junge Leute für den Dschihad angeworben und wird von den Behörden als Gefahr eingestuft. Auch die britische Polizei meldet 2 weitere Festnahmen. Erst gestern waren bei einer Razzia in London 9 mutmaßliche Terrorhelfer aufgegriffen worden. Die Polizei in Zypern hat hunderte Flüchtlinge dazu gezwungen, ein Kreuzfahrtschiff im Hafen von Limassol zu verlassen. Die Flüchtlinge waren gestern rund 50 Seemeilen südwestlich von Zypern an Bord des Kreuzfahrtschiffes genommen worden. Ihr Kutter war in Seenot geraten. Doch statt auf Zypern an Land zu gehen, hatten die Geretteten verlangt, nach Italien gebracht zu werden, wie lokale Medien berichteten. Nach Schätzungen der Behörden stammen fast alle Flüchtlinge aus Syrien. Es seien viele Familien und mehr als 50 Kinder unter ihnen. Die USA haben offenbar die Luftangriffe in Syrien zusammen mit ihren Verbündeten fortgesetzt. Laut der oppositionellen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zielten die Angriffe auf Ölanlagen der Terrormiliz Islamischer Staat im Osten des Landes. Mit den Einnahmen aus der Ölwirtschaft finanziere die Terrormiliz ihre Offensiven in Syrien und Irak, hieß es zur Begründung. Der Bund soll in den nächsten 10 Jahren rund 500 Millionen Franken zur Verfügung stellen für die Sanierung und den Neubau mehrerer Gebäude internationaler Organisationen in Genf. Das bestätigt das Außendepartement EDA gegenüber Radio SRF. Ziel sei es, das internationale Genf als Sitz der internationalen Diplomatie auf lange Sicht zu sichern. Zum Abschluss der eidgenössischen Herbstsession hat der Nationalrat die Berner BDP-Nationalrätin Ursula Haller verabschiedet. Nationalratspräsident Rudi Lustenberger würdigte Hallers politische Arbeit als eigenständig und geradlinig. Haller war 1999 für die SVP in den Nationalrat gewählt worden. 2008 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der BDP. Ihren Rückzug aus der aktiven Politik hatte die 65-Jährige zu Beginn des Jahres angekündigt. Im August wurden im Kanton St. Gallen 2 Männer als Elternpaar eines Kindes anerkannt, das in den USA von einer Leihmutter zur Welt gebracht worden war. Dies, obwohl Leihmutterschaft in der Schweiz verboten ist. Das Bundesamt für Justiz ist damit nun nicht einverstanden und zieht das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen weiter an das Bundesgericht. Im Zivilstandsregister solle nur jener der beiden Männer eingetragen werden, welcher der Samenspender und damit der biologische Vater des Kindes sei. Die beiden Männer leben in einer eingetragenen Partnerschaft. Indien und China wollen ihre Soldaten von der Grenze zwischen den beiden Ländern zurückziehen. Darauf hätten sich die Außenminister der beiden Länder bei einem Treffen in New York geeinigt, heißt es von der indischen Regierung. Die beiden Länder hatten vergangene Woche rund 1000 Soldaten aufmarschieren lassen. Sie streiten sich seit Jahrzehnten über den Verlauf der Grenze in der Himalaya-Region. In Russland geht die Justiz gegen den Milliardär Wladimir Jewtuschenkow vor. Ein Moskauer Gericht ordnete an, Aktien des Ölkonzerns Baschnieft zu beschlagnahmen, die im Besitz von Jewtuschenkows Konzern Systema sind. Mit der Maßnahme will der Staat den Milliardär dazu zwingen, die Firma zurückzugeben. Die Privatisierung von Baschnieft vor 5 Jahren sei gesetzeswidrig verlaufen. Deshalb steht der Milliardär seit 10 Tagen unter Hausarrest. Das Wetter. Am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne. Im Westen und Süden ist es meist sonnig. Wolkenfelder im Osten werden allmählich dünner. Morgen scheint überall die Sonne, nur im Mittelland liegt zum Teil Nebel. Es wird mild bei 18 bis 23 Grad.
Rendezvous mit diesen Themen geht's weiter. Blick auf die Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien, Marokko. Wie gefährlich ist der IS-Terror für diese Staaten und welche Rolle spielt Libyen? Dann Blick auf marode UNO-Gebäude in Genf.
Da gibt es Installationen, die rumhängen, wo man sagen muss, das hätte man vor 20 Jahren an die Hand nehmen müssen, spätestens.
Blick auf den starken US-Dollar. Gut für die einen, schlecht für die anderen, zum Beispiel für die Schweiz. Und Blick nach Pakistan, wenn ausgerechnet mutmaßliche Terroristen von der großen Flut profitieren. Am UNO-Gipfel in New York ist es eines der großen Themen, der Kampf gegen die IS-Terroristen in Irak und in Syrien. Doch diese IS-Terroristen sind überall. Und nach der Enthauptung eines Franzosen in Algerien stellt sich die Frage, wie stark ist der Islamische Staat unterdessen im Norden Afrikas, in Algerien? Das fragte ich unseren Maghreb-Kenner Beat Staufe.
Vermutlich handelt es sich nur um einige hundert Dschihad-Kämpfer. Diese sogenannten Soldaten des Kalifats haben sich ja abgespaltet von der Qaida im Maghreb. Und wir wissen einfach, dass es sich um eine sehr schlagkräftige, kampferprobte Truppe handelt. Sie haben algerischen Soldaten in den vergangenen Monaten mehrfach harte Verluste zugefügt. Unklar ist einfach, wie sich das weiterentwickelt wird, ob diese neue Gruppe des Islamischen Staates im Maghreb, ob die auch mit der Qaida zusammenarbeiten wird oder nicht.
Warum, frage ich mich, haben die denn quasi gewechselt? Warum sind die zum IS übergegangen? Was wollen sie?
Die Qaida im Maghreb befindet sich seit mehr einem Jahr in der Defensive. Der Mali-Krieg hat diese Dschihadisten empfindlich geschwächt, viele sind getötet worden, viele mussten flüchten, Hunderte sind eingekesselt an der tunesisch-algerischen Grenze. Gleichzeitig hat der Islamische Staat in Syrien und im Irak gewaltige Erfolge. Ich denke, das ist für diese Dschihad-Kämpfer ein großes Vorbild. Sie möchten daran anknüpfen, sie möchten jetzt einen Durchbruch erreichen und aus diesem Grund haben sie sich jetzt diesem Islamischen Staat angeschlossen.
Also sie erhoffen sich letztlich mehr Schlagkraft bei IS.
Das ist richtig. Der IS scheint aus der Optik dieser Kämpfer an der Basis eine Erfolgsgeschichte zu sein und daran möchten diese Dschihadisten jetzt anknüpfen.
Ist denn das, was nun gerade passiert, was Sie da skizzieren in Algerien, übertragbar auf andere Maghreb-Staaten, zum Beispiel auf Tunesien?
Es sieht ganz danach aus. Der Chef von Ansar Scharia Tunesien, Abu Iyad, hat schon vor Wochen aufgerufen zu einem Zusammenschluss aller Dschihadisten im Maghreb. Kürzlich soll er sich sogar dem Islamischen Staat angeschlossen haben und seine Loyalität bekundet haben. Und auch den sogenannten Kalifen Baghdadi aufgefordert haben, ihm zu helfen beim Sturz der tunesischen Regierung.
Das tönt doch ziemlich dramatisch. Wie gefährlich ist es wirklich für den doch sehr jungen Rechtsstaat Tunesien?
Der tunesische Innenminister Benjetou hat auf jeden Fall eindringlich vor Anschlägen im Vorfeld der Wahlen gewarnt. Die Frage ist einfach, ob tatsächlich Schläferzellen in den großen Städten existieren und falls ja, ob diese Schläferzellen auch aktiviert werden können. Solange die Dschihadisten im Gebirge an der Grenze zu Algerien bleiben, dürfte die Gefahr für Tunesien wahrscheinlich nicht allzu groß sein.
Fassen wir zusammen, der Islamische Staat ist angekommen im Maghreb. Ist denn nun zu erwarten, dass die Maghreb-Staaten mittun an dieser internationalen Allianz gegen IS?
Nein, sie werden es nicht, und zwar aus verschiedenen Gründen. Tunesien hat keine militärischen Kapazitäten und genügend eigene Probleme. Algerien ist aus Prinzip gegen eine Intervention im Ausland, vor allem wenn westliche Mächte daran beteiligt sind. Und Marokko hat aus innenpolitischen Gründen von einer Teilnahme an dieser Koalition abgesehen.
Was meinen Sie mit diesen innenpolitischen Gründen?
Da kann man nur spekulieren. Marokko hat ebenfalls eine starke islamistische Bewegung, die muss im Schach gehalten werden. Aus Marokko stammen auch einige tausend Dschihad-Kämpfer, die im Moment in Syrien und im Irak aktiv sind. Aus diesem Grund, denke ich, wird die Regierung versuchen, möglichst ein Low Profile, möglichst in dieser heiklen Angelegenheit sich nicht unnötig zu exponieren.
Was Sie jetzt nicht angetönt haben, ist Libyen. Welche Rolle spielt dieser Staat in Anführungs- und Schlusszeichen in diesem ganzen Prozess?
Libyen ist eine Art Sammelbecken, eine Drehscheibe für Dschihadisten aus dem ganzen Maghreb. Tausende von Dschihadisten sind von dort aus nach Irak, nach Syrien weitergereist. Sie haben sich in Libyen auf den Dschihad vorbereitet. Es ist leider auch zu befürchten, dass Dschihad-Kämpfer aus Syrien und Irak nach Libyen zurückkehren könnten, falls die Offensive gegen den Islamischen Staat wirklich von Erfolg gekrönt ist.
Also Libyen ist für diese Dschihadisten ein sicherer Hafen?
Im Moment ist Libyen sicher der ideale Ort für Dschihadisten, um sich wieder zu sammeln, um wieder aufzutanken, um sich für nächste Projekte zu rüsten.
Das waren Einschätzungen des SRF Maghreb-Spezialisten Beat Stauffe. Stattliche Häuser, internationales Flair, das ist Genf. Doch viele der Gebäude internationaler Organisationen sind in einem desolaten Zustand, müssen dringend saniert werden. Dafür aber fehlt den internationalen Organisationen das Geld. Deshalb muss die Schweiz einspringen. Nun hat der Bundesrat gerechnet, der Bund wird in den nächsten 10 Jahren eine 500 Millionen Franken an Darlehen zur Verfügung stellen müssen, um diese Bauarbeiten zu ermöglichen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Haarsträubend sei der Zustand vieler Gebäude internationaler Organisationen in Genf, sagt der grüne Nationalrat Daniel Fischer. Im letzten November hat er mit einer Gruppe der Finanzkommission vor Ort einen Augenschein genommen, unter anderem im Palais des Nations, dem UNO-Sitz in der Rhone-Stadt.
Da gibt es Installationen, die rumhängen, wo man sagen muss, das hätte man vor 20 Jahren an die Hand nehmen müssen, spätestens.
Auf 1,5 Milliarden Franken schätzt der Bund den Sanierungsbedarf in Genf. Im Juni des letzten Jahres hat der Bundesrat beschlossen, Bauprojekte mit Darlehen zu unterstützen, unter der Bedingung, dass sich auch Kanton und Stadt Genf daran beteiligen. Bis zu 50% der Baukosten sollen so gedeckt werden. Die Visitenkarte der Schweiz stehe auf dem Spiel, betont Nationalrat Fischer.
Das würde also zum Reputationsproblem, wenn die Eidgenossenschaft und Kanton und Stadt Genf das jetzt nicht schleunigst vorantreiben.
Die Darlehen für die internationalen Organisationen kommen allerdings teuer zu stehen. Mit einer Mehrbelastung des Bundeshaushaltes von 525 Millionen Franken rechnet der Bund in den nächsten 10 Jahren, wie das Außendepartement EDA gegenüber Radio SRF bestätigt. Die verschiedenen Bauprojekte befänden sich in einem unterschiedlichen Stadium. Jedes werde vom Bundesrat einzeln geprüft und dann mit separaten Botschaften dem Parlament unterbreitet. Die Darlehen an die internationalen Organisationen sind innerhalb von maximal 30 Jahren zurückzubezahlen. Die Finanzdelegation von National- und Ständerat hat vom Bundesrat wiederholt mehr Transparenz über die anstehenden Kosten verlangt. Nachdem nun Zahlen auf dem Tisch liegen, zeigt sich Delegationspräsident Hans Alther, Ständerat der FDP, befriedigt. Man werde nicht darum herumkommen, die halbe Milliarde zur Verfügung zu stellen.
Das muss sein, der Standort Genf, der muss erhalten bleiben. Die Konkurrenz ist sehr groß innerhalb von Europa, aber auch weltweit.
Vor allem in den Golfstaaten, in Osteuropa und Asien drohten Städte, internationale Organisationen abzuwerben, schreibt auch das EDA. Selbst die SVP wehrt sich nicht gegen die Finanzspritzen. Nationalrat Markus Hausermann, der sich in der Finanzkommission mit dem Dossier befasst.
Ich sehe, dass der Bund da ein Gleich tun muss. Für mich wäre es aber klar, dass wir in anderen Bereichen, wenn es um die Zusammenarbeit international geht, dann das kompensieren oder mindestens teilweise kompensieren müssten.
Sparpotenzial sieht Hausermann vor allem bei der Entwicklungshilfe. Etwas verwundert ist die Finanzdelegation des Parlaments darüber, dass es die internationalen Organisationen versäumt haben, Geld für die Sanierung ihrer Gebäude auf die Seite zu legen. Tatsächlich verlange die Schweiz seit Jahren die Einrichtung eines Renovationsfonds, schreibt dazu das EDA. Doch nur eine Minderheit der Organisationen habe der Forderung entsprochen. Das Außendepartement hält fest, man werde weiterhin systematisch bei den internationalen Organisationen intervenieren.
Die neueste Prämienrunde bei den Krankenkassen sorgt nicht nur bei den Versicherten für Unmut. Auch einige Kantonsregierungen sind unzufrieden. Etwa in Basel und Zürich steigen die Prämien deutlich stärker an, als die Kantone erwartet haben. Was die Unstimmigkeiten zwischen Bund und Kantonen für die Prämienzahler bedeuten, erklärt der Beitrag von Raphael von Matt.
Um 4,5% steigen die Krankenkassenprämien im nächsten Jahr im Kanton Zürich. Für den Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger ist das zu viel.
Wiederum werden die Zürcherinnen und Zürcher Prämienzahler mit überhöhten Prämien bestraft.
Denn die Kosten im Zürcher Gesundheitswesen würden weniger stark wachsen als die Prämien.
Das klafft auseinander und so kann es nicht sein, das verletzt das Gesetz.
Starker Tobak aus Zürich. Beim zuständigen Bundesamt für Gesundheit lässt man diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Helga Portmann leitet die Abteilung Versicherungsaufsicht. Sie sagt:
Die Prämien im Kanton Zürich stimmen sehr gut mit den geschätzten Kosten für das Jahr 2015 im Kanton Zürich.
Denn der Grund für die stark steigenden Zürcher Krankenkassenprämien liege nicht bei einer falschen Prognose, was den Kostenanstieg in der Zukunft betrifft. Nein, der Grund liege in der Vergangenheit, so Portmann.
Wir haben einfach beobachtet, dass im Kanton Zürich im Jahr 2013 die Prämien die Kosten nicht gedeckt haben. Damit nun die Prämien die Kosten wieder decken, gibt es einen Nachholbedarf. Deshalb steigen die Prämien im Kanton Zürich überdurchschnittlich.
Auf Nachfrage beharrt aber die Zürcher Gesundheitsdirektion auf ihrer Position. Der Prämienaufschlag sei zu hoch. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Anhörung. Bevor die Prämien festgelegt werden, treffen sich Kantons- und Bundesvertreter jeweils zu Gesprächen über die Prämien. Heiniger sagt, man habe den Bund darauf hingewiesen, dass die Prämien zu stark stiegen. Aber
man hört uns zwar an, man hört uns aber nicht zu. Man ist nicht gewillt, die konkreten Verhältnisse, quasi Facts and Figures, aus den Kantonen eben auch zu berücksichtigen.
Auch diesen Punkt kontert Helga Portmann vom Bundesamt für Gesundheit. Die Anhörung sei keine Farce.
Nein, wir prüfen das sehr gut, was die Kantone uns sagen. Wir haben aber auch unsere Zahlen und müssen natürlich auch aus unserer Sicht schauen, ob das, was die Kantone sagen, ob das zutrifft, ob wir das für plausibel erachten. Und wir antworten dann auch den Kantonen jeweils mit einem Brief, wo wir Stellung nehmen zu jeder Kasse, die sie angesprochen haben.
Fachleute im Gesundheitswesen haben teilweise Verständnis für die Kritik des Kantons Zürich. Gesundheitsökonom Heinz Locher glaubt nicht, dass Thomas Heiniger grundlos Staub aufwirble. Der Zürcher Gesundheitsdirektor sei eine wichtige Stimme im Gesundheitswesen. Lochers Vermutung ist,
dass die Krankenversicherer glaubhaft darlegen konnten, dass nach ihrer Beurteilung die Kosten des Gesundheitswesens im nächsten Jahr stärker steigen, als das die Beurteilung des Kantons ist.
Gesundheitsökonomin Anna Sachs hingegen glaubt, Heiniger betreibe vor allem Werbung in eigener Sache.
Er will vor allem betonen, wie gut er die Spitalkosten im Griff hat. Und er fühlt sich wahrscheinlich zu wenig belohnt für seine Bemühungen der letzten Jahre, für seine Sparbemühungen im stationären Bereich.
Fakt ist, dass der Kanton am kürzeren Hebel sitzt. Der Bund hat die Krankenkassenprämien für das nächste Jahr genehmigt. Punkt. Immerhin will das Bundesamt seine Sicht dem Kanton in einem Brief noch einmal erklären. für Thomas Heiniger und die Zürcher Prämienzahler wohl ein schwacher Trost.
Raphael von Matt im Rendezvous, 10 vor 1. Er wird stärker und stärker, der Dollar. Zum Euro ist die US-Währung auf den höchsten Stand seit fast 2 Jahren geklettert. Auch zum Franken hat der Dollar deutlich zugelegt und dieser Aufwärtstrend dürfte anhalten, das sagen Devisenexperten. Ivan Lieberherr von unserer Wirtschaftsredaktion, was sagen Sie, für wen ist das nun eine gute Nachricht?
Eine gute Nachricht ist das zweifellos für Exportunternehmen im Euroraum. Deutsche Autos beispielsweise werden so für Käufer in den USA erschwinglicher oder Pharmaprodukte aus Frankreich.
Und für wen eine schlechte?
Der starke Dollar ist eine Belastung für Unternehmen in den USA. Deren Produkte werden teurer auf dem Weltmarkt und verkaufen sich womöglich dann schlechter. Es ist also alles eine Frage der Perspektive. Folgen hat der starke Dollar auch für die Rohstoffpreise, für Kupfer etwa oder Aluminium. Denn Rohstoffpreise werden in der Regel in Dollar abgerechnet. Ein starker Dollar führt zu tieferen Preisen. Für die Abnehmer ist das eine gute Nachricht, für die Produzenten dagegen nicht.
Was ist denn der Grund, dass der Dollar so stark ist im Moment?
Die Dollarstärke ist in erster Linie die Folge des schwachen Euro. Die Europäische Zentralbank setzt ja alles daran, um die Wirtschaft in der Eurozone mit billigem Geld anzukurbeln. Die Zinsen sind so tief wie nie und das dürften sie auf absehbare Zeit auch bleiben. Dazu kommt das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft, das wächst.
Und warum das?
Verschiedene Konjunkturindikatoren sind besser ausgefallen als erwartet. Ökonomen rechnen nun damit, dass die US-Wirtschaft schneller in Fahrt kommt als die Eurozone oder auch Japan. Hinzu kommt, in den USA ist es wohl bald vorbei mit der extrem lockeren Geldpolitik. Es gibt Analysten, die sagen, dass die US-Notenbank die Zinsen im nächsten Frühling oder Sommer erhöht. Und diese Aussicht auf höhere Zinsen führt dazu, dass Anleger ihr Vermögen nun aus dem Euroraum abziehen und in Dollarpapiere umschichten. Auch das, also diese stärkere, diese zusätzliche Nachfrage, sie stärkt den Dollar.
Nun ist ja der Blick auf die Welt kein schöner. Ukraine-Krise, Nahost, Syrien, Irak, IS. Schadet all das dem Dollar nicht?
Nein, im Gegenteil. In Zeiten mit geopolitischen Spannungen flüchten die Anleger jeweils in sichere Währungen. Und das ist der Dollar.
Und wie in der Schweiz? Schadet oder nützt uns diese Dollarstärke?
Eine Frage der Perspektive. Die Dollarstärke nützt den Schweizer Exportfirmen, die auf Nordamerika ausgerichtet sind. Viel wichtiger aus Schweizer Sicht ist aber die Euro-Schwäche, denn der Euroraum ist der wichtigste Absatzmarkt für die Schweizer Unternehmen. Manchem Exporteur treibt der schwache Euro Sorgenfalten auf die Stirn, weil seine Produkte teurer werden und er nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und auch die Nationalbank schaut da genau hin. Der Euro kommt der Grenze von 1.20 Franken wieder gefährlich nahe. Und die Nationalbank will ja mit allen Mitteln verhindern, dass der Euro unter diese Marke fällt. Im schlimmsten Fall müsste sie wieder Milliarden von Euro kaufen, damit das eben nicht passiert. Und
dazu ist sie ja fest entschlossen, das sagt sie ja immer wieder. Vielen Dank, Ivan Lieberherr, für diese Informationen. Ungewohnt heftig ging der Monsunregen Anfangsmonat über Kaschmir nieder. Weite Gebiete von Indien und Pakistan wurden überflutet. Millionen Menschen mussten fliehen, Hunderte kamen ums Leben. Langsam fließt das Wasser ab, das Ausmaß der Katastrophe wird sichtbar. Profiteure der Flut sind Wohltäter, die im Westen als Terroristen angesehen werden. Aus dem Flutgebiet im pakistanischen Punjab, der Bericht von Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Noch stehen die Reisfelder unter Wasser. Zwischen ihnen auf einer erhöhten Straße zieht ein Esel einen mit Ästen beladenen Karren ins nächste Dorf. Dort räumen ein paar Frauen ihre beschädigten Backsteinhäuser auf. Die Frauen führen vorbei an Hausruinen, gesprungenen Wänden, schlammiger Erde. Die Männer seien alle in die Stadt gegangen, um als Taglöhner zu arbeiten, denn die Ernte sei verloren, sagt eine Bäuerin und zeigt über die Felder, auf denen vergammelter brauner Reis steht. Doch in diesem kleinen Dorf, 2 Stunden von der pakistanischen Stadt Lahore entfernt, fehlen nicht nur die Männer, sondern auch die Tiere. Sie sind alle tot. Das Wasser stand 3 Meter hoch. Es hat sie weggeschwemmt, sagt Bäuerin Kosar Parvin. Es hätte auch anders kommen können, hätten die Dorfbewohner auf die Warnungen der Regierung gehört. 2 Tage vor der Flut seien Regierungsvertreter vorbeigekommen und hätten die Bewohner gebeten, das Dorf mit Hab und Gut zu verlassen. Aber hier wollte niemand sein Haus alleine lassen. Die Flut kommt jedes Jahr und jedes Jahr reichte es, dass wir auf die Hausdächer geflüchtet sind und gewartet haben, bis das Wasser abfloss. Wer hätte ahnen können, dass diese Flut eine der schlimmsten in Jahrzehnten werden würde, fragt Kosar Parvin. Als das Wasser schließlich das Dorf umschlossen habe, sei von der Regierung niemand mehr in Sicht gewesen, sagt die Bäuerin und ihre Nachbarinnen nicken. Die ersten, die in Booten ankamen, waren die Männer von Jamaat ud-Dawah. Danach kam die Armee und holte uns mit Helikoptern von den Dächern. Jamaat ud-Dawah gilt in Pakistan als Wohltätigkeitsorganisation. In den USA steht sie jedoch auf der Terrorliste, genauso wie ihr Chef Hafiz Saeed. Denn die Organisation ist auch der politische und soziale Arm der pakistanischen Terrororganisation Lashkar-e-Taiba. Diese wird für die Angriffe von 2008 auf ein Luxushotel in Mumbai verantwortlich gemacht. Jamaat ud-Dawah-Chef Saeed nutzte die Naturkatastrophe für ihre Propaganda und machte Indien für die Flut in Pakistan verantwortlich. Indien habe die Dämme geöffnet, um Pakistan zu überfluten, sagte Saeed in den pakistanischen Medien. Eine Botschaft, die dank seiner effizienten Organisation bestimmt auch zu Hunderttausenden von Bedürftigen gebracht wurde, die von Jamaat ud-Dawah in den letzten Wochen Hilfe bekommen haben. Auch im Dorf der Bäuerin Kosar Parvin fährt an diesem Morgen ein Lastwagen mit einem Team von 60 bärtigen Männern vor. Sie arbeiten für eine andere, kaum bekannte islamische Hilfsorganisation. Deren krausbärtiger Chef wird von einem ganzen Medienteam begleitet. In Windeseile haben seine Helfer ein Banner mit dem Namen der Organisation und religiösen Slogans an 2 Hauspfeilern aufgehängt. Die Dorfbewohner schauen dem Treiben wortlos und etwas verdutzt zu. Der krausbärtige Chef beginnt, die Namen der hilfsbedürftigen Dorfbewohner aufzurufen. Viele Aufrufe verhallen, da die Männer längst als Taglöhner in die Stadt gezogen sind. Die Frauen aber tragen Säcke mit Kleidern und Nahrungsmitteln davon. Eine Kamera hält den guten Akt fest. Dann schubsen die Helfer die Bauern weg, packen die Kameras ein und brausen in ihrem Lastwagen davon.
Die Reportage aus Punjab von Karin Wenger gehört im Rendezvous, den Mittagsinformationen von Radio SRF. Gleich im 1. und 4. Sie wurde als Mitglied der größten Bundesratspartei zur Nationalrätin gewählt. Sie geht als Nationalrätin der kleinsten. BDP-Nationalrätin Ursula Haller im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Und die hat heute Nina Gigax.
Spanien und Marokko haben 9 mutmaßliche islamistische Terroristen verhaftet. Die Gruppe stehe der Terrormiliz Islamischer Staat nahe und werde als Gefahr eingestuft. Der Bund soll 500 Millionen Franken zur Verfügung stellen für die Sanierung und den Neubau mehrerer Gebäude internationaler Organisationen in Genf. Ziel sei es, Genf als Sitz der internationalen Diplomatie zu sichern. Ein schwules Paar aus dem Kanton St. Gallen muss weiter für die Anerkennung seines von einer Leihmutter ausgetragenen Kindes kämpfen. Das Bundesamt für Justiz zieht ein Urteil aus St. Gallen weiter an das Bundesgericht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.